Letzte Woche sagte mein Sohn, wenn ich mal erwachsen bin, dann will ich so sein wie Papa. Daraufhin sagte meine Frau, also beides geht nicht. Ich muss zugeben, das ist nicht wirklich passiert, aber ich fand diesen Witz zu gut, um ihn nicht als Einstieg heute zu bringen. Fan oder Nachfolger? Bevor ich euch ein Bild präsentiere, das für mich ganz gut passt bei der Frage, was ist der Unterschied, möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen, die ich ganz wichtig finde bei diesem Thema und auch bei dem Predigttext, den wir gleich hören, mit dem wir uns heute beschäftigen. Diese Predigt, die dürft ihr sehr persönlich nehmen. Also die Predigt, die ist für euch. Ich erlebe das manchmal, dass man bei Predigten, bei Predigtthemen schnell irgendwie in Gedanken abschweift und man sofort, oh ja, oh gut, die Person ist heute da, für die ist diese, die musste das mal hören heute. Die Predigt, die dürft ihr heute ganz persönlich nehmen. Die Predigt ist heute für dich. Und gleichzeitig soll diese Predigt dich inspirieren, über dich, über dein Verhältnis zu Jesus, über dein Fan oder Nachfolger oder Nachfolgerin sein, nachzudenken. Und diese Predigt dient nicht dazu, dass ich dir sage, wie du zukünftig nachzufolgen hast oder wie genau Nachfolge in der nächsten Woche bei uns in der Gemeinschaft aussieht, sondern die Predigt ist ganz persönlich für dich. Der Text und das Thema eignet sich nämlich richtig gut dazu, um Druck zu machen. Die Versuchung ist da, um als Pastor auch der Gemeinde mal zu zeigen, wo denn in den nächsten Wochen Aktivität notwendig ist. Wenn das durchkommt, dann tut mir das leid, dann entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Das möchte ich nicht. Genau. Also ich hoffe, das ist angekommen. Das ist ein sehr starker, krasser Text, der aber eigentlich in was Tolles führen kann. Genau. Und jetzt erzähle ich euch das Bild, was mir hilft oder was ich gut finde beim Unterschied zwischen Fan sein und Nachfolger sein. Nehmen das Bild eines Stadions, Fußball oder eine andere Sportart. Oder vielleicht auch das Bild eines Stadions, wo ein Musikkonzert stattfindet. Die Fans, die sind auf der Tribüne oder im Zuschauerrang. Die Fans, die jubeln, die gehen mit. Ich kannte die Definition von Bernd noch nicht, als ich die Predigt vorbereitet habe. Fand ich schon stark. Die Definition, die du gesagt hast, ist eigentlich ja so ein bisschen mehr, aber als Fan, da kann ich irgendwie, da habe ich ein bisschen Abstand, ich kann jubeln und ich kann was ganz toll finden, aber ich kann auch 3 Wochen später das Ganze doof finden. Ich war mal Fan und ja, also die meisten wissen ja schon, dass ich Fan bin von Arminia Bielefeld, so, das ist schon traurig genug. Ich offenbare mich heute nochmal, es wird noch schlimmer. Ich war mal Fan von Pur. Kennt ihr vielleicht so eine deutsche, heute würde ich sagen Schlager-Band. Also ich war mal Fan von Pur, da war ich aber noch ganz jung. Und zu meiner Entschuldigung, als dann das Album Abenteuerland rauskam, da war ich von heute auf morgen kein Fan mehr. Dann ging die nämlich Mainstream. Vorher kannte kaum jemand Pur. Und dann kannten alle Pur. Und das hat mir nicht mehr gefallen. Und ich konnte relativ schnell sagen, ja, die alten Sachen finde ich ja ganz gut, die neuen nicht. Ich war mal Fan, aber ich bin jetzt kein Fan mehr. Jesus ist in Jerusalem eingezogen, kurz vor seiner Kreuzigung. Da haben die Leute ihm zugejubelt. Da hatte er ganz viele Fans, die haben Palmzweige vor ihm auf den Weg gelegt. Die haben ihn gefeiert. Und vielleicht waren von den Leuten, die Jesus da gefeiert haben, welche dabei, die kurz danach geschrien haben, kreuzigt ihn. Also Fan sein ist schnell änderbar. Und wenn ich Nachfolger bin, dann bin ich auf dem Platz oder auf der Bühne beim Konzert. Dann mache ich mit, dann bin ich dabei. Dann ist das mehr als ich jubel irgendwem zu, sondern dann ist für mich zumindest da eine größere innere Verbundenheit. Dann ist das vielleicht auch manchmal einfach mit einer Entscheidung verbunden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn wir Lobpreislieder singen. Zum Beispiel das Lied, das letzte Lied, was wir gesungen haben. Egal, was du mir gibst und nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das immer so fühlt, wenn ihr das singt. Ich fühle das selten, ganz ehrlich gesagt. In diesem krassen Ausdruck fühle ich das selten. Beziehungsweise ich kann mir schnell Dinge vorstellen, die passieren, die Gott mir nimmt, die dazu führen, zumindest können, dass ich sage, nee, ich habe heute kein Lob für dich. Dafür aus meiner menschlichen Sicht verdienst du kein Lob, lieber Gott. Ich kann die Lieder trotzdem mitsingen, weil das für mich mehr ist als ein, ich fühle das jetzt gerade, sondern es ist ein, ich will das, ich wünsche mir das. Da will ich vielleicht auch hinkommen. Das ist kein Ist-Zustand, sondern das ist vielleicht auch ein Wunschzustand oder ein Geschenk. Wenn ich als Nachfolger Jesus nachfolgen kann, wenn ich als Nachfolger mich führen lassen kann durch Hoch und Tief, denn wenn wir uns Jesus' Lebensweg angucken, da waren einige Tiefs dabei. Und wenn wir ihm nachfolgen, heißt das auch, dass wir durch Tiefs gehen. Lange Vorrede, jetzt kommt der Text, den Bernd uns vorliest. Und dann gucken wir mal, was Nachfolge so bedeuten kann.
Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Aber der sagte, Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen, um meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes.
Ja. Nachfolge. Was bedeutet Nachfolge? Da sind drei Menschen, die irgendwie Jesus nachfolgen wollen. Der eine soll, will vielleicht auch. Alle haben noch irgendwie, einen Einwand. Nee, der erste hat gar keinen Einwand. Also, aber irgendwie ist da noch was ungeklärt offensichtlich. Und ich lese das erstmal so und denke, boah, und Jesus gibt jedem erstmal einen von Bug. Das ist ja nicht motivierend. Ich hätte mir für heute echt einen besseren Text aussuchen können, wo ich sage, Mensch, und da wird doch die ganze Freude der Nachfolge deutlich und jetzt raus und Nachfolger, Nachfolgerinnen sein. Das ist aber nicht das, was Jesus irgendwie sagt oder für heute vielleicht vorgesehen hat. Und ich finde das total gut. Ich finde es gut, dass Jesus so ehrlich mit uns ist und uns nicht irgendetwas erzählt, was gar nicht stimmt. Ich finde es gut, wenn wir uns als Christen bewusst machen, dass es in unserem Glauben nicht darum geht, dass wir glauben, damit unser Leben rund wird und bunt und schön und alles immer toll ist. In unserem Leben nur noch die Sonne scheint und wir durchs Leben schweben, weil wir ja mit dem Herrn unterwegs sind. Jesus macht ziemlich deutlich, dass Nachfolge auch bedeutet, Dinge loszulassen. Und ich finde, er macht hier auch deutlich, dass Nachfolge bedeutet, darüber nachzudenken. Möchte ich wirklich nachfolgen? Es geht nicht nur darum zu sagen, ja klar, alles für den Herrn, sondern Jesus macht so ein bisschen die Konsequenzen klar. Nachfolge bedeutet, dass es eben nicht um mich geht oder dass es nicht um mein Wohlergehen immer geht, sondern dass es darum geht, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen. Und er geht nicht den leichten Weg. Was ich wichtig finde bei diesem Text ist, erstmal zu gucken, dass das keine Universalworte von Jesus sind. Also es ist keine Bergpredigt, wo man sagen könnte, da spricht Jesus zu einer Menschenmasse ganz allgemein, sodass wir diese Worte vielleicht eins zu eins auf uns übertragen können heute, sondern das sind ja vielleicht sogar Seelsorgegespräche. Da geht es um Menschen in ganz konkreten Situationen, die irgendwie nachfolgen wollen und Jesus ihnen so ein bisschen aufzeigt, was vielleicht sie noch daran hindert, nachzufolgen. Wobei wir das ehrlich gesagt gar nicht wissen. Also das ist alles ergebnisoffen. Ob die nachher mitgehen oder nicht, keine Ahnung, wird nicht erzählt. Aber es wird erzählt, was Jesus zu ihnen sagt. Und wir gucken da jetzt mal auf die drei Einzelbegegnungen sozusagen etwas genauer. Also jemand sagt zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das ist ja schon mal doll. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Jesus sagt, wenn du mir folgst, sag ich dir, was dich erwartet, was mich erwartet und dadurch auch dich, wenn du mit mir gehst. Es gibt eine Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, da wird berichtet, dass das ein Pharisäer war, der Jesus da so vollmundig folgen möchte. Und als Pharisäer hatte er ein gutes Standing und war sicherlich auch nicht ganz arm, sage ich mal. Also er hatte Sicherheiten in seinem Leben, auf die er sich verlassen konnte. Und Jesus sagt ihm, wenn du mir nachfolgst, dann musst du diese Sicherheiten loslassen. Zurücklassen. Jesus sagt nicht, liebe evangelische Gemeinschaft in Gönsdorf, liebe Menschen, die heute im Gottesdienst sind, ihr müsst alles loslassen, euer Geld, euren Besitz verkaufen, weggeben, damit ihr Nachfolgerinnen und Nachfolger sein könnt. Jesus sagt zu dem Mann, der ihm folgen will, und zwar in einer Präsenzbegegnung. Ja? Jesus ist ja leiblich da und Jesus geht durchs Land. Also Nachfolge ist da natürlich nochmal anders, als wenn wir heute sagen, wir folgen Jesus nach. Da sagt Jesus ihm, wenn du mit mir gehst, dann kannst du nicht an deinem Besitz, an deinem Haus, an deinem Standing festhalten, weil wo wir hinkommen, da hast du das nicht. Und da kennen die Leute dich nicht. Und da sagen die Leute vielleicht nicht, oh, das ist ja der Herr Pastor. Sondern da sagen die Leute, wer ist er denn? Jesus macht dem Menschen hier deutlich, was ihn vielleicht hindern könnte, Glaubensschritte zu gehen. Und ich spoiler mal ein bisschen, ich meine, ihr seid ja auch nicht doof, ihr habt ja den Text gelesen, letztendlich ist es bei den anderen beiden Begegnungen genauso. Jesus macht den Menschen deutlich, wo sie vielleicht sich festhalten, woran sie sich festhalten oder was sie davon abhält, mit ihm zu gehen. Und auch wenn diese Texte nicht für uns geschrieben wurden oder wenn Jesus die Worte nicht direkt zu uns gesagt hat, dürfen sie uns heute ansprechen. Und ja, ich wünsche mir, dass, deswegen habe ich gesagt, dass ihr die Predigt persönlich nehmen dürft, ich wünsche mir, dass jeder von uns irgendwie am Schluss irgendwie einen Gedanken hat, wo Jesus sagt, das ist für dich vielleicht ein wichtiger Schritt im Glauben, zum Glauben, auf dem Weg mit mir. Da ist vielleicht etwas, was du loslassen kannst, darfst. Und wenn du es loslässt, was dir hilft, Nachfolger zu sein. Bei dem ersten Menschen ist es offensichtlich Besitz, Standing. Und wenn Jesus jetzt kommt, dann hat er die Möglichkeit, mit Jesus zu gehen oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in irgendwelchen Predigten schon mal den Unterschied, den unterschiedlichen Zeitbegriff im Griechischen gehört. Das wird gerne immer mal gesagt, weil es auch einfach total klasse ist. Es gibt einmal den Begriff Chronos für die Zeit, die so abläuft, und dann gibt es den Begriff Kairos für den, ich sage jetzt mal, perfekten Augenblick. Für einen Moment, in dem etwas möglich wird und den ich ergreifen kann. Und wenn ich ihn ergreife, dann passiert etwas, was ich vielleicht so noch nicht erlebt habe. Dann passiert etwas, was mich im Leben, im Glauben, in der Liebe weiterbringt. Und ich glaube, in diesen Texten geht es darum, dass Menschen von Jesus einen Kairos geschenkt bekommen. Und Jesus sie herausfordert, sich das bewusst zu machen und ihn dann zu ergreifen. Wie gesagt, ob sie es tun oder nicht, wissen wir nicht. Wir gucken mal auf die zweite Kairos-Begegnung. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir. Das finde ich schon mal spannend. Beim ersten, der kommt von sich aus und sagt, ich möchte gerne. Und der zweite, der, ich sage jetzt mal ganz fromm, der hört den Ruf Jesu. Der hat das Gefühl, da soll ich mitgehen. Oder nicht nur das Gefühl, das würden wir vielleicht heute so sagen. Der hört es ja wortwörtlich. Komm, folge mir nach. Aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Das ist vielleicht so der unsensibelste, unempathischste, frechste Satz, der in diesem Text vorkommt, aus menschlicher Sicht. Wie pietätlos ist das denn? Kann Jesus das wirklich so gemeint haben? Bevor ich euch gleich sage, was das Ganze ein bisschen angenehmer macht, will ich aber erstmal die Härte aushalten und mir vorstellen, Jesus kommt vorbei und sagt, hey, folge mir nach. Das heißt übrigens, ich gehe gleich weiter. Und ich sage dann, ja, ich muss noch meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, das kannst du machen, aber dann bin ich weg. Da bin ich weitergezogen. Und dein Vater hat ehrlich gesagt nichts mehr davon, ob du ihn unter die Erde bringst oder andere. Aber du hast was davon, wenn du mit mir mitgehst. Das ist krass. Und das auszuhalten ist schwer. In diesem Setting, nämlich dass Jesus wirklich leibhaftig vorbeikommt, kann ich es aber nachvollziehen. Es gibt Kairos-Momente, die wir ergreifen können oder nicht. Und wenn wir sagen, wir ergreifen sie nicht, dann ziehen sie vorüber. Zum Glück habe ich aber mal eine Geschichte gehört, die das Ganze ein bisschen entschärft. Und ihr dürft euch selber überlegen, welche Variante ihr mit nach Hause nehmen wollt. Die Hardcore-Variante oder die entschärft oder vielleicht beides. Ich habe die Geschichte eines Missionars gehört, der mit einem befreundeten Mann aus dem, ich sag jetzt mal, orientalisch-arabischen Raum Kontakt hat. Ein gebildeter, reicher Mann, junger Mann, und der Missionar sagt zu ihm, Mensch, ich glaube, dir würde es total gut tun, wenn du mal eine Europareise machen würdest. Da würdest du total tolle Erfahrungen machen. Und der Orientale sagt, oh ja, das ist eine gute Idee, aber erst muss ich noch meinen Vater begraben. Und der Missionar ist ganz bestürzt, er wusste gar nicht, dass es dem Vater schlecht ging, und der sagt, oh, das tut mir leid, mein Beileid. Und dann sagt sein Freund, nee, meinem Vater geht's gut, alles in Ordnung. Der erfreut sich bester Gesundheit. Dieser Ausdruck, der sollte eigentlich deutlich machen, ich habe noch familiäre Verpflichtungen. Ich muss mich noch um Dinge kümmern. Ich muss noch meine Eltern unterstützen, für meinen Vater da sein. Ich muss noch Dinge tun. Und wenn mein Vater, so übertrage ich das jetzt, wenn mein Vater dann gestorben ist, wenn ich das alles erledigt habe, dann kann ich das mal machen. Wenn ich erstmal dieses Projekt abgeschlossen habe, dann habe ich auch wieder mehr Zeit, in die Gemeinschaft zu gehen. Wenn ich mich erstmal darum gekümmert habe, wenn ich erstmal Urlaub hatte, wenn ich erstmal die Kinder großgekriegt habe, dann kann ich mich auch wieder mehr mit meinem Glauben befassen. Wenn ich das erstmal gemacht habe, dann ist Jesus vielleicht vorbeigezogen. Dann ist ein Kairos-Moment vielleicht vorübergegangen. Beim dritten Menschen, der kommt wieder von sich aus und sagt, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir zuerst, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Ähnlich unangenehm. Wenn ich irgendwo hingehe, selbst wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dann ist mir das Verabschieden von meiner Familie unglaublich wichtig. Ich stehe sogar früh auf, damit ich meinen Kindern, die früher aus dem Haus müssen als ich, Tschüss sagen kann und nicht in den Tag starte, ohne mich von meiner Familie verabschiedet zu haben. Wie kann Jesus denn sagen, dass ich mich nicht von meiner Familie verabschieden soll? Wie kann er diesem Menschen sagen, dass er sich nicht verabschieden darf, wenn er doch mit Jesus mitgehen möchte? Vielleicht, ich glaube, dass das so war und ist, hat Jesus dem Menschen ins Herz blicken können. Und vielleicht hat er gesehen, dass dieser Typ ein bisschen auf der Schwelle steht, Fan ist und irgendwie sagt, ja, ich möchte mehr, aber es gibt halt noch so vieles, was dann doch von der Nachfolge vielleicht wirklich abhalten kann. Vielleicht ist das ein melancholischer Typ und wenn der jetzt noch nach Hause geht und Tschüss sagt und ach Mensch, willst du denn wirklich gehen? Wir haben es doch auch schön miteinander. Und vielleicht bereut er dann seine Anfrage an Jesus oder seinen Satz und bleibt dann doch zurück und verpasst den Kairos-Moment. Und ich finde das Bild mit dem Pflug total gut. Ich will das mal von diesem alten Bild weg, also das war natürlich ein Bild, was die Leute damals kannten, Hand an den Pflug und nach hinten, der weiß, oh, die Furche wird schief. Vielleicht können wir das besser verstehen, wenn Jesus sagen würde, wer sich ins Auto setzt und immer nur in den Rückspiegel guckt, der wird nicht da ankommen, wo er hin will. Oder der wird nicht weit kommen, weil er irgendwo vorlandet, wo er nicht mehr weiter kann, weil da eine Mauer ist. Erinnerungen, vielleicht Verletzungen, vielleicht schöne, melancholische Gedanken, die können uns ganz schön zurückhalten und runterziehen. Also für diesen Menschen ist es vielleicht wichtig, die Vergangenheit loszulassen. Zu sagen, ich lasse das hinter mir. Für uns hier ist das wichtig. Immer wieder kommen hier Vergangenheitsthemen auf in unserer Gemeinschaft. Und immer wieder kommt eigentlich der Wunsch, wir wollen das doch loslassen. Oh, aber das ist echt ein schwerer Prozess. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Wir dürfen loslassen, was uns daran hindert, in die Zukunft zu blicken. Und mutig und fröhlich und erwartungsfroh nach vorne zu gehen. Mit Jesus. Persönliche Begegnungen, persönliche Geschichten, persönliche Dinge, die die Menschen da in sich tragen, die sie vielleicht davon abhalten könnten, den Moment zu ergreifen und mit Jesus zu gehen. Und ich behaupte, ich bin davon überzeugt, dass in jedem von uns so etwas ist. Dass jeder von uns irgendwo an einem Punkt steht, vielleicht sind wir Fan von Jesus, vielleicht sind wir auf dem Weg mit ihm, vielleicht stehen wir aber auch schon lange irgendwo still. Das finde ich noch einen tollen Gedanken. Es gibt ja auch so den Begriff der Jüngerschaft, statt Nachfolge irgendwie Jüngerschaft. Ich möchte jetzt niemanden auf die Füße treten, aber ich finde den Begriff irgendwie schwierig, weil er einmal sehr sperrig ist und ja, es geht natürlich um die Jünger und die Jünger waren Schüler und Lernende, das finde ich auch schön, den Gedanken, wir sind unser Leben lang Lernende, wir müssen auch nicht irgendwann perfekt sein, aber Jüngerschaft, das klingt so, ich mache einen Jüngerschaftskurs und dann bin ich ein guter Jünger und ich kann ganz viel wissen und dann bin ich ein guter Christ und Nachfolge finde ich schön, weil es um Bewegung geht. Nachfolge ist Tun. Nachfolge ist auch Überdenken, das machen uns die Geschichten total deutlich. Aber Nachfolge ist eben nicht ein Standpunkt, sondern eine Bewegung. Und darum ist der Ausdruck, ich stehe in der Nachfolge, eigentlich totaler Quatsch. Aber irgendwo stehen wir. Und wir folgen nach. Und wir haben bestimmt aber auch Dinge, die uns hindern am nächsten Schritt, was auch immer das sein mag. Und ich lade euch ein, jetzt gleich die Zeit zu nutzen, Markus wird ein bisschen Musik machen, die Zeit zu nutzen für euch, zusammen mit Gott im Gebet oder einfach so darüber nachzudenken, Gott einzuladen, euch zu zeigen, wo ist gerade ein Punkt, an dem es wichtig ist, weiter nachzudenken, im Gespräch zu bleiben, Jesus zu bitten, euch die Kraft zu schenken, den Kairos-Moment zu ergreifen oder Dinge loszulassen und einen kleinen Schritt zu gehen. Mit ihm, hinter ihm her. Denn das ist, finde ich, das Befreiende. Jesus schubst uns nicht vor sich her, sondern er geht immer vor. Nachfolge heißt, dass wir nachfolgen. Gönnt euch die Ruhe, die Zeit mit Gebet, mit Gedanken. Und ich werde dann nachher zum Abschluss ein Gebet sprechen. So, Zeit im Gottesdienst reicht nie, um dem nachzugehen, was da vielleicht gerade in euch aufgeploppt ist. Ich mache euch Mut, den Gedanken weiter nachzugehen. Ich mache euch Mut, mit anderen darüber zu sprechen. Das merke ich immer wieder, wie wichtig das ist, nicht mit dem alleine zu bleiben oder in Klammern alleine mit Jesus. Das ist natürlich toll, aber es ist eben oft auch gut, Dinge auszusprechen. Menschen zu sagen, wo wir gerade vielleicht ja, Blockaden erleben oder wo wir Schritte gehen möchten, aber uns nicht trauen. Ich sage auch nochmal, ich bin immer für euch ansprechbar. Ihr dürft gerne mit euren Anliegen zu mir kommen. Wir können darüber reden und austauschen und beten. Und beten möchte ich jetzt auch. Ja, du großer, liebender Gott, danke, dass du in Jesus Christus zu uns gekommen bist, um uns deine Liebe zu zeigen und uns einzuladen, mit dir zu gehen, deinen Weg der Liebe zu gehen. Danke, Jesus, dass du uns nicht irgendwas vorlügst, dass du nicht so tust, als wäre alles immer einfach und leicht mit dir, sondern dass du uns auch zeigst, wo Herausforderungen sind in der Nachfolge. Und dass du uns zeigst, wo vielleicht Blockaden in unserem Leben sind, die uns davon abhalten, den nächsten Schritt, egal ob groß oder klein, zu tun, zu gehen, gemeinsam mit dir. Danke, Herr, dass du vorangehst. Danke, dass wir dir immer wieder nachfolgen dürfen. Danke, dass wir immer wieder Kairos-Momente von dir geschenkt bekommen und dass es nicht den einen Moment gibt, den wir ergreifen müssen, sonst ist alles vorbei. Danke, dass du da bist, dass du jetzt in der Kraft deines Heiligen Geistes hier bist, dass du uns erfüllst und zeig uns, wie unser Weg mit dir weitergeht. Amen.